Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 88. Folge von Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer mit dabei ist der liebe Shadow Wolf.
Guten Abend.
Wir haben heute im Gepäck den US Open Cup mit der einen oder anderen Überraschung. Die USL, ganz überraschenderweise in diesem Podcast, mit der Championship und der League One. Und auch da gab es recht wilde Partien zum Teil. Es gab auch vereinstorreiche Partien. Die werden wir uns nachher mal ein bisschen anschauen, was da so mit bei rumkommt. Aber wir fangen heute mal mit dem US Open Cup an, der ja in der schon interessanteren Phase ist, wo unterschiedlichste Ligen mittlerweile aufeinandertreffen und es tatsächlich so die eine oder andere Überraschung gab. Was waren in deinen Augen denn so die Partien mit den überraschendsten Ergebnissen?
Ich muss zugeben, die quasi kleineren Teams, die weitergekommen sind, waren dann oft auch gegen andere kleinere Teams, sodass es jetzt quasi nicht das Hardcore-Überraschungsergebnis in meinen Augen gab. Ich finde, was so ein bisschen der Herzensbrecher für viele war, auch wenn das nicht mega überraschend kam, war das Ergebnis von Omaha gegen Des Moines Menace. Auch wenn das natürlich ein Klassenunterschied ist, weil Omaha ist dritte Liga und Menace vierte Liga, hatte sich ja Des Moines noch mehr Mühe gegeben, zum ersten Mal Legenden zu holen. Denn neben Sascha Kliesta, der ein weiteres Mal spielte, was ich gar nicht gedacht hatte, hatte man sich unter anderem Roger Espinosa, der noch bis vor kurzem bei Kansas spielte, oder Angel de la Garza, den ehemaligen Galaxy-Spieler, geholt. Und unterm Strich, ja, gab es schon einige Witze vor dem Spiel von Omaha-Fans, dass sie halt meinten, die Rentnertruppe kommt. Und ja, unterm Strich gewinnen dann doch die hauptsächlichen Profifußballer aus Omaha mit 3-1. Nicht mega überraschend, aber eben für viele ein bisschen das kleine Wunder ist gestorben. Sascha Kliesta wird es jetzt nicht nochmal ins Finale schaffen mit einer Gruppe von Freizeitfußballern. Oder teilweise College- und Freizeitfußballern.
Ja, gut. Da war ja unter anderem auch Akindel mit dabei, der ja lange bei Orlando gespielt hatte. Also sie hatten ja schon ein paar mehr Spieler diesmal bei, die durchaus einiges an Erfahrung haben. Aber es ist ja ein interessantes Projekt und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen auf das nächste Jahr gespannt, ob sie eventuell früher anfangen, sich da Spieler zu holen, die viel Erfahrung mit sich bringen und dann im nächsten Jahr nochmal mit großem Tatendrang angreifen. Sie müssen sich ja erstmal qualifizieren und dann zeigen, dass sie vielleicht sogar auch noch länger mit dabei sein können. Aber es ist an sich ja ein ganz witziges Ereignis. Und klar, wer Ruf im Tor hat, der hat eigentlich keine Chance, fast keine Chance zu gewinnen.
Man nennt ihn auch den amerikanischen Sascha Burchard, aber ja.
Gab es ansonsten eine Partie, die du besonders interessant oder überraschend fandest?
Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Mitleid mit Vermont. Die haben lange Zeit gut ausgesehen. Und am Ende gewinnt dann das Next Pro Team von Carolina Core. Eines der wenigen unabhängigen MLS Next Pro Teams, die kein Farmteam einer ersten Mannschaft sind. Und ja, hätte mich für Vermont gefreut. Da gab es auch einen kleinen Hype drum. Und der ist jetzt auch schon zu Ende.
Wer ja nur mit Ach und Krach weitergekommen ist, ist Charlotte Independence. Die mussten mich nach einem 0-0 ins Elfmeterschießen. Dort haben sie sich dann durchgesetzt gegen Union Heat. Aber auch das, also ist schon, würde ich sagen, ein blaues Auge. Das hätte sehr schnell schief gehen können. Und was auch noch ganz interessant ist, ein Team, über das wir in einem anderen Zusammenhang schon mal gesprochen hatten, hat sich ebenfalls im US Open Cup durchgesetzt, nämlich gegen Minnesota United 2, nämlich die Michigan Stars. Und wir greifen jetzt mal ein bisschen vor, aber auf wen treffen sie dann in der nächsten Runde?
In der dritten Runde, die für uns gestern am Donnerstag ausgelost worden ist, treffen die Minnesota Stars, ein Nisa-Team aus der dritten Liga, auf die Michigan Stars, Entschuldigung, die treffen auf die Jungs von Detroit City. Es gibt also ein Detroit-Derby. Beide Mannschaften spielten vor ein paar Jahren noch in der Nisa. Detroit machte den Sprung in die USL. Die Michigan Stars blieben und holten sich dann auch die Meisterschaft kurze Zeit später. Und beide Mannschaften mögen sich so gar nicht. Also die sind wirklich spinnefeind. Und der Besitzer, über den wir auch schon öfters geredet haben, George Junkai, ist auch, nennen wir es mal, ein schräger Vogel. Und das Lustigste war eigentlich der Tweet, der vom Team abgegeben worden ist, als die Auslosung bekannt war. Wortwörtlich übersetzt, man könnte sagen, ein deutliches Seufzen. Und zwar ein Und das fand ich sehr lustig. So, alle posteten so ganz stolz. Egal, gegen wen du spielst. Hey, wir spielen in der nächsten Runde gegen Team XY. Karten gibt's ab morgen. Oder so. Und Michigan Stars postet nur Das fand ich sehr lustig. Aber ja, beide Teams mögen sich nicht. Es gab auch einen, in Anführungszeichen, Skandal, als sich der Owner beim letzten Spiel in der Nisa beider Teams aufgeregt hat, dass die Auswärtsfans von Detroit während ins Flutlichtspiel mit Pyro hantiert haben, was ja in den USA völlig legal und beliebt ist, und es dann ein Statement gepostet hat, nach dem Motto, wir haben verloren, weil wir wurden mit Darkness, Smell und Smoke am Punkten gehindert. Und das ist immer noch ein Meme-Potenzial, was auch gestern 50.000 Mal gepostet worden ist.
Das Internet vergisst nicht. Übrigens würde ich ihren Tweet nicht als Seufzen empfinden, sondern eher als Irg. Also eher würgend. Mal sehen, wie die Stimmung dann bei der Partie sein wird, aber ich glaube, das wird eine sehr interessante. Und dann gab es eine Partie, die vielleicht vom Ergebnis her nicht die allerkrasseste war. Gut, es sind 3 Tore gefallen, aber die trotzdem sehr interessant war. Einfach aufgrund der Konstellation, aufgrund der Personen, die zumindest in dem einen Team beteiligt sind, und aufgrund des Ergebnisses. Nämlich die Partie zwischen Central Valley Fuego gegen Favorito. Was ist denn das Besondere an beiden Teams?
Also Central Valley Fuego ist der zahlreichste Versuch, in der Stadt Fresno ein Profiteam zu haben. Das hat in den letzten Versuchen nicht so wirklich geklappt. Aktuell ist es bekannt, weil Jermaine Jones, der Ex-Schalke-Fußballer, dort seine erste richtige Cheftrainerposition übernommen hat. Und El Favorito ist ein Amateurteam aus der viertklassigen NPSL aus der Stadt San Francisco. Und da ist das Besondere, dass sie nach der Restaurantkette des Besitzers benannt worden sind. Denn der Besitzer, der das Team 85 gegründet hat, hat eine Kette an Läden, wo man Tacos oder Quesadillas und Burritos kaufen kann. Und deswegen heißt das Team so. Aber vielleicht nicht ganz uninteressant, das Team hat sogar schon den Open Cup gewonnen. Und zwar im Jahr 93, als sie sich kurzzeitig in CD Mexico umbenannt hatten. Daher, trifft hier ein Team, was schon für aktuelle Verhältnisse recht alt ist, von 1985, auf die Jungs von Fuego unter Jermaine Jones.
Klingt hier nach einer interessanten Partie. Dann gehen wir mal rein. Das Spiel selbst hat langsam angefangen. Beide Teams haben versucht, sich so ein bisschen ranzutasten. Ich fand gerade so in den ersten 20 Minuten, 25 Minuten, fand ich jetzt Central Valley Fuego schon auch das Team, was versucht hat, mehr zum Tor zu kommen. sich die eine oder andere Chance zu erspielen und dem Torhüter schon mal zu zeigen, so hey, wir sind da. Und es passiert ja auch, innerhalb der ersten 25 Minuten gab es so die eine oder andere durchaus interessante Chance. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, die sie bekommen, oder die ihnen quasi geschenkt wird, durch rüpelhaftes Verhalten im Strafraum, nennen wir es mal so. Nämlich durch einen kleinen Versuch eines Ringerkampfes, ich weiß nicht, was das sollte, vom Verteidiger von El Farolito. War vielleicht nicht die cleverste Idee, weil in der Regel sehen Schiedsrichter das. Und auch das war sehr gut zu sehen. Und das hat meistens einen Pfiff mit dabei, der dann einen Elfmeter kennzeichnet. So auch in dem Fall hier. Nach 17 Minuten etwa muss es gewesen sein. Das war leider ein bisschen schade, fand ich, weil es so ein bisschen die wechselhaften Launen in dem Spiel kurzzeitig rausgenommen hat und auch unnötig war. Der Elfmeter wird dann auch verwandelt, sodass die Favoriten in Führung gehen. Wie ging es denn weiter? Haben die Favoriten noch viel mehr Tore geschossen?
Nö, ich fand, sie haben auch jetzt nur eine wirklich gute Torchance noch gehabt in der ersten Halbzeit. Kurz, ja, vor der Pause. Hattest du vorher noch eine Chance von denen?
Nee, ich glaube nicht.
Denn wir hatten eine Szene, wo Vasquez, einer der Spieler von Fuego, ja, von rechts aufs Tor von Farolito zugelaufen kommt und einen schönen, strammen Schuss in Richtung rechten Pfosten abgibt, aber der Keeper von Farolito den Ball klären konnte. Und das war so eine, ja, sehr gute Chance von beiden Seiten. Aber da hat der Keeper gezeigt, dass er das Ding noch gut halten kann. Und das war so auch für mich noch mit das Beste, was Fuego in der ganzen Partie dann restlich noch gezeigt hat.
Es gab dann in der ersten Halbzeit 3 Minuten, glaube ich, Verlängerung. Oder Nachspielzeit, nicht Verlängerung. Und irgendwann ist es El Farolito danach ein bisschen zu langweilig geworden. Sie hatten immer mal wieder durchaus auch ihre Chancen, vors Tor zu kommen, waren bis dato aber nicht erfolgreich. Und da dachte sich ein Verteidiger, ah komm, bevor es jetzt hier gleich in die Kabine geht und wir Pause machen, die eine Chance wollen wir noch versuchen. Und er spielt den Ball hinten von der Verteidigung aus bis nach vorne, kurz vor den Strafraum. Dort ist ein weiterer Spieler, der den Ball mit dem Kopf einfach nur verlängert. Und der Ball landet dann recht zuversichtlich bei Denver Benson. Und der nutzt die Chance, die er hat, weil er nur einen Verteidiger bei sich hat, der noch 1-2 Meter weg ist, und den Torhüter, der ihm entgegenkommt. Und das ist eine Situation, da kann man den Ball verlieren, aber manchmal kann man ihn auch behaupten und das Tor machen. Das macht er, sodass es dann zur Pause 1-1 steht.
Fand ich ein schönes Schlittertor und ich musste da an den berühmten Ausspruch des Berliners Kevin Prince Boateng denken, der im Finale, wo er im DFB-Pokal mit Frankfurt den Titel geholt hat, auch nur den Satz gesagt hat oder gehört hat von Rebic, Bruder, schlag den Ball lang. Daran musste ich ja auch denken. Also langer Ball nach vorne geschlagen, kurz verlängert und dann per Schlitterball unten reingeschoben. Also ja, besser kann man es auch nicht sagen als Bruder, schlag den Ball lang als Erfolgskonzept.
Das stimmt, ja. Wie ging es denn in der zweiten Halbzeit weiter?
In der 48. Minute gab es nochmal eine sehr gute Szene für Farolito. Und zwar waren die Jungs quasi bei der klassischen, ja, Torsituation. Einer der Spieler war links im Strafraum, sieht, dass sein Mann in der Mitte frei ist, legt den Ball quer und er versucht, den Ball dann eben aufs Törchen zu kriegen. Allerdings hat da dann der Keeper noch eine schöne Parade gezeigt, dass, ja, frisch erst bei Fuego, Zuluaga, ehemaliger Vegas-Keeper, ich finde, hat er richtig gut reagiert und nochmal die quasi sehr schnelle Führung für Farolito verhindert, was ja echt nochmal ein Nackenschlag gewesen wäre, wenn du mit quasi plötzlich im Ausgleich in die Pause gehst und dann direkt mit dem Rückstand nach der Pause wieder weitermachen musst. Und daher gute Szene von Farolito, aber auch gut geklärt von dem Fuego-Keeper.
Ich finde auch, dass der immer wieder gute Szenen hatte. Und was so innerhalb des Spiels passiert ist, würde ich tatsächlich auch noch nicht mal auf seine Kappe geben. Wie ging denn die Partie weiter? Gab es für dich noch Szenen, die besonders interessant oder bemerkenswert waren?
Eigentlich nur noch das Törchen. Sonst fand ich, war halt sonst viel zu sehen. Es gab viel Gestocher, viel ja, viel Chaos auf kurzer Distanz, paar kleinere Schölmchen, wo Alu gerettet hat, aber jetzt nichts wirklich Weltbewegendes bis kurz vor Schluss. Das Türchen fand ich war auch tatsächlich gar nicht mal schlecht gemacht. Und zwar gab es dann einen Heber in den Strafraum aus nicht so krasser Entfernung. Und es ist wieder Benson, der den Ball direkt mit dem rechten Fuß annimmt und unten rechts reinhaut. Also quasi eine Direktabnahme nach einem Heber. Schön unten rechts reingehauen. Zuluaga konnte da gar nichts machen aus der kurzen Distanz und in der ja, kurzen Reaktionszeit. Und damit Doppelschlag für Benson von Farolito, die das Spiel gedreht haben und sich damit den Sieg geholt haben. Das heißt, das Team aus der vierten Liga, Farolito aus San Francisco, besiegte Fuego aus Fresno aus der dritten Liga. Und damit eins der zwei Spiele, wo das unterklassige Team gewonnen hat.
Mir ist in der Szene mit dem Tor auch noch etwas aufgefallen. Nämlich bereits vorher, bevor es zu dem Tor kommt, hatte Farolito schon die eine oder andere Chance. Zumindest standen sie schon zwischendurch immer wieder mal am Tor. Es wurde aber wegverteidigt. Aber so richtig weit raus hat man den Ball immer nicht bekommen. Und in der einen Situation wird der Ball dann wieder versucht, irgendwie so weit wie möglich rauszupassen oder zu schießen. Und der landet dann bei einem Verteidiger von El Farolito. Und dieser Verteidiger steht schon kurz hinter der Mittellinie. Also es ist wirklich, ganz viele Spieler sind, oder viele ihrer eigenen Spieler sind schon in der Hälfte ihrer Gegner. Und nur noch die Verteidiger stehen da und halten sozusagen den Weg frei. Und er gibt den Ball wieder zurück und dann entsteht die Situation, wie du sie beschrieben hattest. Was mir aber besonders aufgefallen ist, dadurch, dass es vorher schon die eine oder andere Chance gab und dadurch, dass auch die Verteidiger sehr, sehr weit vorne stehen, bemerkt man sehr schnell, dass alle Spieler von Central Valley Fuego in ihrer eigenen Hälfte sind. Und trotzdem lassen sie es zu, dass so viel Raum und so viele freie Spieler sind, dass sie da ein Tor noch bekommen. Also das war leider sehr, sehr schlecht verteidigt von ihnen.
Gehe ich vollkommen mit. Da fand ich Fuego echt nicht gut aus und muss auch sagen, bisher, auch wenn natürlich erst ein paar Spiele rum sind, wirkt man noch nicht so wirklich, dass da Jermaine Jones viel hätte zum Besseren drehen können. Also es gab schon Teams, die hatten einen besseren Start gehabt als Fuego.
Sehr diplomatisch gesprochen. Hast du ansonsten noch etwas zu dieser Partie?
Nö, tatsächlich nicht. Außer, dass wir natürlich schon mal ansprechen können, auf wen sie dann in der nächsten Runde treffen. Was eine mega Überleitung wäre.
Na dann, tu das.
Denn wir gehen jetzt in die dritte Runde vom Open Cup, die Mitte April ausgespielt wird. Und El Farolito trifft auswärts auf die Oakland Roots, auf das USA Championship Team. Gibt also mal wieder ein Kalifornien-Derby und die Wiederholung eines Spiels aus dem letzten Jahr. Denn auch da traf Oakland gegen auf Farolito im US Open Cup. Was mich zur Frage bringt, liebe Anne, wir beide verfolgen den US-Fußball ja schon ein paar Jährchen und kennen ja auch hier den deutschen DFB-Pokal. Wie gefallen dir die Auslosungen? Findest du eher so unseres, jeder darf mal zu jedem, egal wie weit die Reise ist? Oder sagst du, nee, irgendwie US-Fußball-Auslosung ist ja schon cool und hat dann quasi Tradition. Wie in der MS, ich spinne mal rum, die DC Hate Week, wenn du schon weißt, die Red Bulls sind übrig, DC ist übrig, also trifft man auf die immer im Pokal.
Es ist eine Mischung aus beiden. Natürlich kannst du die Pokalauslösungen für den US Open Cup nicht so gestalten wie für den DFB-Pokal, einfach weil natürlich die Distanzen innerhalb der USA komplett andere sind als das, was man in Deutschland kennt. In Deutschland wärst du von München aus bis nach Kiel, wie lange ist man da unterwegs? 10-11 Stunden mit dem Bus? Das wäre für die USA, wäre das eine kleine Strecke und du wärst noch bei Weitem nicht da, wo du hin müsstest. Und in den USA hast du ja beispielsweise auch mit Zeitverschiebungen zu tun, mit komplett unterschiedlichen Temperaturgefilden, alles Dinge, die man in Deutschland in diesem Rahmen definitiv nicht hat. Weshalb das für beispielsweise Amateurteams oder semi-professionelle Teams eher nicht zu machen wäre. Auch ein bisschen unfair wäre, wenn sie dann beispielsweise habe ich es jetzt mal wirklich als Beispiel aus der Connecticut-Region, also an der Ostküste, zu einem Team in der tiefen Westküste reisen müssten. Das wären einfach Distanzen, die A, sehr, sehr viel Zeit fressen und B, natürlich auch sehr teuer sind. Will man nicht machen. Deswegen finde ich das schon okay, wenn man versucht, da irgendwie innerhalb der Region zu bleiben. Allerdings bin ich auch kein Fan von den Auslösungen, wie sie derzeit im US Open Cup gemacht werden, weil wir immer nur 4 Teams in der Regel in einem Topf sind, dann ist das einfach zu wenig Auswahl. Du weißt im Prinzip schon, es wird dieses oder jenes Team werden. Und gegen die hat man jetzt vielleicht die letzten Jahre immer wieder schon gespielt. Das nimmt da viel Spannung raus, nimmt auch irgendwie das Interesse so ein bisschen raus. Man will ja auch mal besondere Spiele, mal andere Spiele sehen. Die fehlen dann da. Was also der Vorschlag wäre, die Lostöpfe größer zu machen oder die Regionen auf jeden Fall größer zu machen, sodass man beispielsweise jetzt eine Region Ostküste macht, die wäre immer noch sehr groß. Oder das einfach noch ein bisschen mehr unterteilt, aber eben nicht so sehr eingrenzt, wie es jetzt aktuell passiert. Weil es wäre schon wirklich schön, wenn ein bisschen mehr Auswahl wäre. Auch wenn natürlich das Aufeinandertreffen zwischen jetzt Detroit und Michigan in dem Fall sehr cool ist. Aber viel zu oft trifft es echt Spiele, die gab es in den letzten Jahren immer und immer wieder.
Gehen wir mal gleich zur nächsten Runde. Gibt es da Paarungen, die dich sehr interessieren würden?
Ja, klar. Also mal abgesehen von Detroit und Michigan. Klar, Hartford, New York City FC. Keine Ahnung, warum der New York City FC da ist. Hatten wohl Freilos. Wird vielleicht eine ganz interessante Partie. Ich hoffe auf das Siegerteam das Heimteam ist. Das Problem ist aber natürlich, dadurch, dass der New York City FC ja schon sehr oft zu Hause oder sein Zuhause auch in Connecticut bezeichnet hat, ist es für sie vielleicht gar kein Auswärtsspiel. Wir werden es sehen. Ansonsten gibt es natürlich auch eine ganz interessante Partie zwischen Louisville und Greenville Triumph. Glaube ich, recht torreich passieren könnte, weil beide Teams doch ganz gerne mal viele Tore schießen. Welche Partie würdest du denn unbedingt sehen wollen?
Uff, da gibt es tatsächlich einige. Also eine, die mir tatsächlich derzeit Lust macht, das ist New Mexico United. Die treffen auf die Jungs aus Lubbock, aus Texas. Die Lubbock Matadors, eins der wenigen verbliebenen Viertliga-Teams. Lubbock ist in der NPSL, auch in der vierten Liga, doch recht beliebt. Hat sich jetzt im Open Cup durch 2 Spiele durchgesetzt und hat auch da sehr viele Fans anlocken können. Und ich habe auch mitbekommen, dass einige aus der New Mexico Community sich die gern gewünscht haben. Und ich glaube, das wird unterhaltsam. Also besser als da jetzt die ewigen gleichen Teams aus der League One zum Beispiel zu kriegen. Dürfte ein Duell dieser Art doch ganz nett sein. Auch weil New Mexico und Texas jetzt nicht so krass voneinander entfernt sind. Zumindest wenn du quasi nicht direkt jetzt Ost-Texas nimmst. Und daher würde mir die Partie gefallen zum Beispiel. Oder Miami United, die auf Memphis treffen. Miami United, das ist quasi noch ein weiteres Viertligateam, die haben sich in der letzten Runde gegen ein Drittligateam durchgesetzt aus der NISA. Und Memphis, auch eigentlich ein Top-Team, das eben jetzt in den letzten Jahren so schwächelt. Das heißt, auch da wäre es nicht mehr unmöglich, dass an einem guten Tag sich Miami United durchsetzt und vielleicht nochmal in die nächste Runde einzieht.
Ansonsten, wir hatten es bei El Favorito, glaube ich, schon gesagt, die treffen auf Oakland, müssen da auswärts ran. Mal sehen, wie das wird. Und ansonsten noch ganz interessant ist North Carolina FC, die gegen Carolina Curl spielen. Auch das ein Derby, ganz überraschenderweise, in den Lostöpfen. Ich würde vorschlagen,
Ich will nur ganz kurz erwähnt haben, dass jetzt in der Runde eben die Championship-Teams dazu kamen und allerdings noch nicht alle sind. Das heißt, die restlichen, ich meine 8 Teams, kommen erst in der Runde danach zu. Das heißt, in diesen Lostöpfen war es auch so geregelt, dass Championship nicht gegen Championship treffen konnte. Das heißt, deine Jungs aus Hartford müssten noch eine Runde gewinnen, wenn sie auf Rhode Island treffen wollen, die auch noch gewinnen müssten. Also hab ein bisschen Geduld und dann kriegst du dein schönes Derby in der Runde drauf. Das war noch mein Wort zum Sonntag.
Na gut, der Hartford muss ja eh weiterkommen, weil ich möchte sie ja im Mai gerne sehen. Von daher haben sie da noch einiges zu tun, hoffentlich. Gut, auch wir haben noch einiges zu tun, nämlich eine Pause zu machen. Wir hören uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen jetzt mal in die USL, genauer gesagt in die League One. Dort erwartete uns ein Spiel, was doch recht wild wurde dann irgendwann und am Ende mit einem mehr als überraschenden Ergebnis rausging. Und wie das Ergebnis passierte, war auch überraschend. Alles überraschend in dieser Partie. Wir sprechen nämlich über Lexington gegen Greenville Triumph. Und das Erste, was in dieser Partie so wirklich auffällt, sind jetzt am Anfang nicht gleich irgendwelche krassen Aktionen oder so, nein. Viel eher, wie bei jedem Spiel zu Hause in Lexington, ist es, was hinter den Toren passiert. Dort sind es so kleine Berge, die dort sind. Also da sind keine Tribünen aufgebaut, sondern da sind Rasenflächen, die ja halt so leicht bergähnlich sind. Und die Kids, die gerade keine Konzentration für Fußball haben oder noch nicht so weit sind, um sich auf das Spiel konzentrieren zu können, die haben dort ihren Spaß. Und man sieht nur die ganzen Kinder dahinter immer runterkullern. Und so beginnt diese Partie ein wenig. Passiert noch nicht ganz so viel. Es gibt so am Anfang ein paar leichte Versuche, den Ball Richtung Tor zu bringen, aber noch nicht was wirklich Krasses. Wie läuft es dann weiter so in der ersten Halbzeit? Was passiert dann da so?
Es gab ein Abseitstor, was eigentlich ganz gut aussah, denn in der 33. Minute kriegt der Juve den Ball, rennt auf den Strafraum oder rennt in den Strafraum ein Stückchen nach links, damit der Keeper an den linken Pfosten rauskommt und so die lange Ecke freimacht. Juve schafft es auch, den Ball ins Tor zu legen. Allerdings wird da halt dann schon recht schnell auf Abseits entschieden, so dass die Szene zwar schön aussah, aber ja überhaupt nicht für Werte gesorgt hat.
Es gab direkt eine Minute später nochmal eine ähnliche, vielversprechende Aktion. Auch dort wieder eine Riesenchance für Louisville. Louisville sage ich schon, für Lexington. Aber es wird ein bisschen zu locker genommen, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer der Spieler war, der den Ball in der Sekunde hatte. Er steht quasi vor dem Torhüter. Er muss ihn ja im Prinzip nur noch rüberlupfen. Es versucht er irgendwie, aber leider mit zu viel Kraft. Der Ball geht übers Tor hinweg und damit verschwindet leider die Chance. Aber es zeigt so ein bisschen eine Richtung, in die es gehen soll und wer da jetzt gerade wirklich am Drücken ist. Es dauert allerdings bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte und dort ist es ein schneller Konter, der entsprechend schnell ausgeführt wird, immer wieder schnelle Pässe und Lexington schafft es dann sehr gut, in kurzer Zeit sehr viel Raum zu gewinnen. Und Greenville wirkt doch komplett überhaupt nicht sortiert und kommt nicht so richtig gut hinter den Ball. Sieht irgendwie ja im Gesamtpaket nicht wirklich gut aus. Und am Ende ist es dann Isaac Cano, der den Ball bekommt und ihn endlich ins Tor bringen kann, sodass zur Pause die Gastgeber mit 1:0 führen. Wie läuft denn die zweite? Ja?
Ich muss sagen, es war auch schon verdient. Lexington war schon echt am Drücker. Dass da dann das Türchen kam, war dann wirklich auch die verdiente und auch wichtige Führung, auch aus moralischer Sicht kurz vor der Pause, immerhin das Türchen zu machen.
Absolut. Sie waren ja die ganze Zeit irgendwie am Drücker und waren schon wirklich das stärkere Team in der ersten Halbzeit. Wie geht's denn in der zweiten Halbzeit weiter?
tatsächlich mit dem gleichen Prinzip wie in der ersten, nämlich Lexington war das bessere Team. Und in der 57. Minute, also quasi 12 Minuten in der zweiten Halbzeit, läuft sich Liadi an der rechten Strafraumseite schön frei, tänzelt einen Abwehrspieler aus, rennt in den Strafraum und legt den Ball ganz klassisch quasi kurz vors Tor quer. Und dort steht mit Cameron Lancaster ein sehr erfahrener Keeper von Louisville, Stürmer von Louisville, der den Ball ganz bequem auch in der League One verwerten kann aus maximal einem Meter Entfernung. Er erhöht damit auf 2-0, macht das, wofür ein erfahrener Stürmer da ist, und erhöht damit die Führung für die Jungs aus Kentucky mit 2-0.
Was ich bei dem Tor witzig fand, er springt so ein kleines bisschen nach oben, so ein leichter Hasensprung, und setzt den Ball dann rein. Sieht ganz witzig aus. Es dauert bis zur 65. Minute, bis ein weiteres Tor fällt. Allerdings ist das ein Tor für die Gäste, denn auch Greenville hat mittlerweile verstanden, dass auch sie vielleicht einmal ihre Chancen, die sie haben, deutlich besser nutzen sollten und auch mehr aus der eigenen Hälfte rauskommen müsste, um am Ende vielleicht doch noch mit einem Punkt diese Partie zu verlassen. Und da kommt auch noch ein bisschen Glück dazu. Es wird eine Flanke gepasst, die eigentlich mit ein bisschen Glück vor allem ihr Ziel findet, wenn es dann tatsächlich das Ziel war. Es ist Ben Tsarkowski, der den Ball bekommt und ihn ins Tor setzen kann, sodass es dann 2-1 steht.
Gehe ich voll mit. Ich fand auch interessant, dass der Tsarkowski in der ersten Halbzeit eingewechselt worden ist. Also dass es quasi eine Art Notverletzungseinwechslung gewesen ist, die sich dann ja doch ganz gut ausgezahlt hat.
Es gab ja auch bei Lexington einen Wechsel.
Also, es gibt eine Angriffsszene für die Jungs von Lexington. Amal Knight, der Keeper von Lexington, kommt raus bei einer Angriffssituation, wobei er einen Spieler von Greenville umrammt. Es war nichts wirklich Absichtliches, sondern das klassische hoher Ball, Keeper kommt raus, springt in den Angreifer rein. Beide gehen kurz zu Boden. Der Ball purzelt raus, was dann für Greenville die Chance gibt, den Ball aufs leere Tor zu schießen. Kurz vor der Linie wird das von einem Abwehrspieler geklärt, sodass das Tor nicht fällt. Kurz darauf fällt dann plötzlich auf, dass der Keeper, Knight, den Platz verlassen muss. Und Anne und ich haben ein bisschen gerätselt, warum musste jetzt plötzlich mit Gelb-Rot vom Platz gehen, was hat er angestellt? Unsere Theorie war zuerst, dass er aufgrund des quasi Rempelns in den Abwehrspieler oder in den Angreifer, als nach dem Motto Verhindern einer klaren Torchance, vielleicht vom Platz geschickt wird. Im Ticker sah man dann allerdings, dass er das für Dissent bekommen hat, was quasi die Umschreibung ist dafür, dass du dich als Spieler mit dem Schiri anlegst und dich mit dem streitest und der halt dir dann dafür die Karten gibt. Und ich finde es interessant, dass du es geschafft hast, als doch erfahrener Keeper innerhalb von einer Minute dir gleich zwei Karten zu holen. Weil er kriegt dir die gelbe für Dissent und direkt hinterher die gelb-rote für den gleichen Grund. Das heißt, du regst dich quasi so sehr auf darüber, dass du quasi in den Spieler reingestolpert bist beim Schiri, dass der dich dann vom Platz schickt. Was ich schon sehr kurios fand.
Ja, absolut. Also, was bringt's dir am Ende, wenn du dich so dermaßen mit dem Schiedsrichter fetzt, dass er dir erst die gelbe Karte gibt und dann eine Minute später die gelbe-rote Karte, sodass du früher duschen gehen musst? Okay, gut, wenn du eine heiße Dusche haben willst und nicht warten willst, bis alle Duschen sind und du vielleicht nur noch das kalte Wasser kriegst, dann okay, gar nicht so schlecht. Aber wenn du halt der Torhüter deines Teams bist, ist es vielleicht irgendwie eine ganz, ganz schlechte Entscheidung. Dauert dann ein paar Minuten. Natürlich nutzen sie oder müssen sie gezwungenermaßen einen neuen Torhüter reinnehmen. Und einige Minuten später passiert dann das, was halt irgendwie immer passiert, wenn so etwas vorgekommen ist. Es fällt ein weiteres Tor. Und in dem Fall ist es Lexington, die einen langen, hohen Pass aus dem Strafraum köpfen wollen. Allerdings machen sie das direkt vor die Füße von McKinnon, der die Möglichkeit natürlich gerne nutzt und den Ball dann ebenfalls ins Tor setzt. Das war ja leider von Lexington sehr, sehr schlecht. Wobei nicht sehr, sehr schlecht, aber es war doch ziemlich schlecht verteidigt, weil irgendwie klar ist, wenn du den Ball rausköpfst, dann entweder nicht dahin, wo der Gegner steht, oder wenn doch, dass du dann nah genug an diesem Gegner dran bist mit einem weiteren Spieler, dass du genau so etwas verhinderst, dass er dann einfach schön abziehen kann. Aber das machen sie halt nicht.
Ich finde, diese Szene war schon eine gute quasi Einleitung für das entscheidende Tor der Partie. Denn in der 90+8. Minute gibt es das spielentscheidende Tor, und zwar nicht für Lexington, sondern für Greenville. Und diese Szene ist so kurios, dass man sie ja auf verschiedene Arten sehen kann. Es passiert Folgendes. Knapp vor der linken Eckfahne bekommen die Jungs von Greenville einen Einwurf. Und der Spieler von Greenville scheint seinen inneren Fabian Reese ja entdeckt zu haben. Denn er macht einen sehr, sehr weiten Einwurf bis in den Strafraum, quasi bis auf die Torlinie. Der Ball flutscht durch die Hände des Keepers und geht quasi von da rein. Und wir hatten uns gefragt, A, hat quasi der Keeper den Ball noch berührt, sodass es von ihm ein Eigentor war? Oder kam noch ein Spieler von Lexington ran? Und so wie es für uns aussieht, flutscht der Ball beim Einwurf quasi durch die Hände des hochspringenden Keepers. Und ein Verteidiger, der den Ball dann quasi noch danach noch klären will, ja, trifft den Ball, sodass er in sein eigenes Tor reingeht. Egal wie man es betrachtet, eine sehr kuriose Szene. Also perfekter Einwurf von der Seitenlinie bis quasi ins Tor. Und egal, ob da noch einer abgefälscht hat oder nicht, sehr schönes Tor. Und ja, das Spiel gedreht für die Jungs von Greenville. Natürlich ärgerlich für Lexington. Aber wenn du schaffst, deinen eigenen Keeper so unnötig vom Platz stellen zu lassen, weil du A, bei einem unnötigen quasi Rausgehen den Gegner umläufst und dich dann noch so sehr bestreitest, weiß ich nicht. Also wenn Doofheit quasi für Gegentore sorgt, dann war das schon mal ja der erste gute Grund dafür. Und unterm Strich fand ich durchaus verdient für Greenville. Die haben noch echt gekämpft, hatten schöne Chancen, schöne Schüsse. Und das am Ende, ja, war quasi die Kirsche auf der Schwarzwälder Sahnetorte.
Ja, man muss halt sagen, Lexington hat eine wirklich gute erste Halbzeit gespielt. Und in der zweiten Halbzeit waren sie dann nicht nur unkonzentriert, sondern das Verhalten einzelner Spieler hat dann am Ende einen ganz entscheidenden Punkt ausgemacht. Und wenn man dann auch noch solche ganz doofen Fehler macht, dann ist das natürlich irgendwie klar, dass man da eine solche Partie verliert. Extrem bitter natürlich, dass der Fehler dann in der 98. Minute passierte. Und das dafür sorgte, dass man dann am Ende nicht nur mit einem Punkt davon geht, sondern am Ende sogar mit 0 Punkten. Ich würde vorschlagen, wir machen nochmal eine kurze Pause und dann springen wir mal in die Championship, ob da eventuell die Teams ohne Fehler sind und alle Partien mit 0-0 enden oder ob es vielleicht doch die eine oder andere Partie gab, wo vielleicht ein Tor fiel. Bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir haben in der Partie mehrfach ungewollt Louisville gesagt. Gar nicht, weil wir heute groß über die Partie sprechen wollen, aber vielleicht lag es auch an ihrem doch recht hohen Sieg. Sie spielten nämlich gegen Birmingham und gewannen diese Partie sehr dominant mit 5-0. Dementsprechend Louisville startet, wie man es quasi erwartet, aktuell nach 3 Spielen mit 9 Punkten auf Platz 1 in der Tabelle. Dicht gefolgt von Detroit, die ebenfalls 9 Punkte nach 3 Spielen haben. Für Birmingham dagegen, die nach 3 Spielen derzeit lediglich 3 Punkte haben, ist es noch ein längerer Weg. Aber wir wollen uns mal 2 andere Partien ansehen, die durchaus sehr interessant waren. Und in der ersten Partie ist eines aufgefallen, dass ein Team gut angefangen hat, aber dann merkte man irgendwann doch den Unterschied in der Klasse. Wir sprechen nämlich über die Tampa Bay Rowdies, die zu Hause gespielt haben vor fulminantem Publikum, und sie empfingen Rhode Island, den Liga-Neuling. Und ja, wie so ein bisschen angeteasert, das Stadion war leider mal wieder nicht voll. Es gab auch mal andere Zeiten bei den Rowdies. Leider sehr schade. Wie war aber ansonsten die Partie, abgesehen davon, dass wenig Leute da waren?
Ich frage mich ja, ob das was mit dem Umbau zu tun hat. Denn vorher war es ja, wenn ich mich nicht irre, eine Art Baseballstadion. Und das haben sie dann umgebaut zu einem reinen Fußballstadion. Vielleicht haben sie deswegen mit der Veränderung der Sitzen und der möglichen Tribünen, vielleicht sieht es deswegen anders aus. Aber ja, mir fällt auch auf, dass Tampa irgendwie leerer wirkt als vor 2-3 Jahren noch. Und das, obwohl Tampa ja jetzt nicht plötzlich angefangen hat, schlecht zu spielen. Also die Qualität ist ja nach wie vor da und genügend Gründe für Fans müsste es ja auch geben. Aber egal, nur so mal als kleiner Denkanstoß. Ich hatte die Partie live geguckt, weil mich diese Paarung so sehr gereizt hat. Und man kann eigentlich sagen, es gab zwei sehr verschiedene Hälften. In der ersten sahen die Jungs von Rhode Island ziemlich gut aus und in der zweiten hat Tampa sie ziemlich überrollt. Ich finde, man hatte dann gesehen in den ersten Anfangsminuten, dass die Jungs von Rhode Island es versucht haben, eine frühe Führung zu kriegen. Da gab es eine erste Chance in der 10. von Foussan aufs Tor von Tampa, wo der Ball an die Latte ging, und ein paar Sekunden später eine zweite Chance, die dann Fahrt zur Seite klären musste. Da hätte ja Rhode Island schon sehr, sehr früh führen können, und da hat der Pfosten und dann noch der Keeper Schlimmeres verhindert.
Entging der Pfosten. Nach 18 Minuten startet Tampa mit ihrem Spiel. Nee, nicht mal Tampa, ist ja Quatsch. Allerdings fällt Tampa später damit auf. Nee, Rhode Island hat etwas erkannt, was Tampa auch gerne macht. Nämlich sie arbeiten mit langen Bällen. Und in dem Fall ist es ein langer Ball vom Torhüter von Rhode Island, der recht gut sieht, dass vorne viel Platz ist. Und vorne hat er Albert Dankwart, der solche Situationen super gerne nutzt. Und ja, das macht, was er halt machen soll, nämlich ein Tor schießt.
Ich muss sagen, ich glaube, es war nicht mehr zwingend so geplant. Denn Jackson Lee, der Ersatzkeeper, rutscht weg bei quasi seinem langen, ja, Versuch, den Ball rauszuprügeln. Und Tiqua hatte da nicht wirklich viel zu tun. Also kriegt den Ball umkurvt, Fahr, der zu weit draußen ist, und macht den Ball rein. Also ich würde sagen, geplant von Tiqua, einfach als der aktuell beste Torschütze der Liga, was er ja letztes Jahr war, für den war es geplant, aber ich glaube, bei Lee kommt wirklich der Ausrutscher dazu, der den Ball mal ein bisschen mehr Drall und quasi Länge verpasst hat, dass der so weit nach vorne geflogen ist.
Oder er ist ausgerutscht, weil er den Ball sehr weit nach vorne preschen wollte.
Das müssen wir ihn mal fragen, wenn wir einen australischen Fußball-Podcast machen und ihn fragen können.
Wie ging es dann weiter?
In der 32. Minute gab es eine Szene, die wir später nochmal gesehen haben, über die wir sicherlich diskutieren werden. Denn Manuel Arteaga, Ex-Spieler von Phoenix und jetzt Spieler von Tampa, kriegt den Ball und versucht, den Ball über den Keeper rüber zu lupfen. Das schafft er tatsächlich auch. Allerdings prallt der Ball vor dem Tor noch einmal auf und prallt dann gegen die Latte, von wo der Ball dann weg vom Tor springt. Kurzer Schreckmoment für die Jungs von Rhode Island und fast das Lupfertor für Tampa.
Dadurch, dass es nicht geklappt hatte, er wird sich in der Pause sehr geärgert haben, hat nochmal einen Kraftriegel gegessen und dachte sich dann nach der Pause, das muss doch jetzt mal funktionieren. Er bekommt, surprise, einen langen Ball zugespielt. Also wir müssen definitiv gleich mehr darüber sprechen, ob das überhaupt, also wie es sein kann, dass das kein Abseits ist. Weil er steht sehr, sehr weit frei. Er steht auch sehr, sehr weit vorn. Und es sieht sehr abseitsverdächtig aus. Allerdings geht die Fahne nicht nach oben, sondern er bekommt halt den Ball und ist dadurch allein vom Tor quasi nur noch mit dem Torhüter. Über den kann er bequem rüberlupfen und der Ball ist drin. Was sagst du, was abseits?
Ja, also auch wenn die Kommentatoren sagten, dass die Fahne unten war, was ich den auch gar nicht als Lüge bezeichnen will, hätte man machen müssen. Also Arteaga stand schon eine recht lange Weile so weit vorne, dass er sich nicht spontan durch die Abwehr geschlichen hat. Kriegt dann den Ball, ist immer noch frei. Die Abwehr ist doch völlig viel zu spät. Ich weiß es nicht. Also entweder haben alle gepennt in der Abwehr oder es war ein klares Abseits. Aber ich glaube, das war eher Abseits. Und dass der die Abwehr gedacht hat, ey, wir warten quasi auf die Abseitsfalle, die halt nicht gekommen ist. Weil ich hätte das Tor eigentlich nicht gegeben. Das war wirklich extrem abseitsverdächtig. So wie wenn du FIFA oder PS spielst und bei einer Spielerkarriere nicht merkst, dass du im Abseitsbereich bist und hoffst, dass du deinen guten Ball zugeschlagen bekommst. Es wirkte wirklich so, wie er hat die Verbindung verloren und nutzt dann den Ball, der plötzlich bei ihm gelandet ist.
Ja, genau so ist es. Wie geht's denn weiter in der Partie?
Dann gab es die Minuten des Kane Jennings, ebenfalls einer der besten Torschützen der Liga. In Minute 61 kriegt er eine gelbe Karte, weil er beim Angriff quasi in zwei Verteidiger ja unsanft reinrempelt. Und in der 67., also 6 Minuten später, dreht er die Partie für die Jungs von Tampa. Jennings steht völlig alleine vor dem doch bedauernswerten Jackson Lee. Lee kommt raus und ja, Jennings muss dann nicht viel machen, außer den Ball mit Schmackes ja mittig oben rein zu hämmern. Damit die 2-1-Führung für Tampa und das Spiel gedreht für die Hausherren. Kann man so machen, aber auch da wieder echt doof verteidigt. Also wie oft Lee alleine gelassen worden ist in der Partie, gegen gefühlt die ganze Macht, die Tampa aufbieten kann, fand ich nicht gut verteidigt.
Gut verteidigt war das definitiv nicht. Was mir da aber aufgefallen ist, das scheint mittlerweile wirklich so ein Ding bei Tampa geworden zu sein. Der Ball kam von seinem eigenen Torhüter. Also Favre war derjenige, der den Ball einfach wieder weit nach vorne geschossen hat, sodass er dann in die Richtung von Jennings flog. Nicht direkt zu Jennings selbst, sondern eigentlich zu einem Verteidiger. Der verliert aber super schnell den Ball an Jennings. Ist quasi gar kein Hindernis für ihn. Und dann resultiert das Tor heraus. Aber ja, der Spielaufbau ist immer wieder das gleiche gewesen und hat aber auch sehr oft zum Erfolg geführt. Es gibt dann noch einen weiteren Treffer. In dem Fall ist es ein Freistoß, der direkt quasi zu den eigenen Leuten schön geflankt wird, Kopf rein und das Tor ist drin. In dem Fall war der Torschütze Doherty. Das war ja mal eine andere Torvariante, wie Tampa sie nicht so oft nutzt, aber gut gemacht.
Und dann kam eine Szene, die mir vor allem auch aus moralischer Sicht leid getan hat. Nicht nur, weil Tampa halt wirklich sehr dominant war und gepresst hat wie zum geht nicht mehr, sondern ja aus quasi Fansicht. Denn die Jungs von Rhode Island haben einige Spieler im Kader, die entweder aus Rhode Island selber kommen, also dem Bundesstaat, oder eine New England quasi Wurzelei haben. Dann meine ich zum einen den Club New England Revolution, als auch eben die ja, Region in den USA, die man als New England kennt. Einer dieser Spieler ist Damian Rivera. Kommt aus Rhode Island, spielte bei New England Revolution, wenn ich mich nicht irre. Und vor der Saison haben alle gehofft, dass er zu Rhode Island verliehen wird. Auch weil sie ihn haben wollten und natürlich, weil es quasi ein Träumchen ist, als erstes Team oder Profiteam aus dem Staat auch Spieler zu haben, die aus deiner Region kommen. Doch entschied sich Damian Rivera, zu Tampa zu gehen, als Rhode Island Native. Und dieser Damian Rivera kriegt in der 96. Minute den Ball kurz vorm Strafraum, ist auch hier wieder völlig alleine auf dem Keeper zugelaufen. Jackson Lee kommt ein Stückchen raus und Rivera schiebt den Ball ins rechte lange Eck unten rein, macht damit das 4-1, den Deckel drauf und Rhode Island, ja, wird der Sargnagel von einem Spieler aus Rhode Island verpasst. Also wenn das nicht wirklich, ja, das letzte traurige Lied an diesem Abend war, dann weiß ich es auch nicht.
Interessant an dieser Szene war übrigens auch, dass wir diese Szene schon mal gesehen haben. Wir haben sie nämlich schon mal in der 67. Minute gesehen. Es war nämlich wieder genau das gleiche wie vorher. Es war wieder ein langer Ball von Fang und wieder hat der Verteidiger es verkackt. Er hat den Ball wieder ziemlich dumm verloren und dann ist es natürlich recht leicht. Was aber wirklich sehr auffällig ist, dass sie sehr, sehr viel mit dieser Variante arbeiten, die zwar in dieser Partie erfolgreich war, wenn sie aber nicht schleunigst dafür sorgen, dass sie auch auf andere Art und Weise noch Tore schießen, gut, sie haben ja dieses eine Freistoßtor noch, dann fürchte ich, könnte für Tampa die Saison aber durchaus schwieriger werden, weil wenn wir das erkennen, erkennen das natürlich auch die anderen Teams, die sich dann entsprechend darauf einstellen werden. Und gerade Teams mit einer erheblich besseren Verteidigung werden dann keine Mühe haben, vorbereitet auf diese Situation gehen zu können und genau solche Art und Weise verhindern zu können. Die gleiche Variante hatten sie im letzten Jahr ja auch schon immer wieder mal. Vielleicht sollten sie mal ins Auge fassen, wie sie auch auf andere Art und Weise Tore schießen können. Dann springen wir jetzt mal in eine Region, die auch recht warm ist, aber weniger krokodillastig. Ja, doch definitiv weniger krokodillastig. Die Oakland Roots mit ihrem traumhaften Stadion, mit ihrem traumhaften Platz, hatten ein Heimspiel. Und zu Gast hatten sie den Las Vegas Lights FC. Wie immer, wirklich, dieser Rasen ist eine Augenweide. Es macht immer wieder Spaß, ihn zu sehen, Spiele darauf begleiten zu dürfen. Und als Fan muss man ja quasi in dieses Stadion kommen, weil es so beeindruckend ist. Oder weil man sich einfach fragt, warum wird dort ja dieses aggressive Neongrün als Rasenfläche verwendet. Wer hat sich was dabei gedacht? Wir haben ja schon sehr oft über diesen Platz gemeckert und der ist immer wieder beeindruckend. Die erste Halbzeit in dieser Partie war geprägt, naja, eigentlich davon, dass man nicht viel gesehen hat. Der Ball ist viel hin und her gewandert in beiden Hälften, aber wirklich beeindruckende Aktionen, fand ich, waren jetzt nicht dabei. Die Schüsse, die es da auf die Tore gab, waren sehr kraftlos bei beiden Teams. Die wären selbst von der Oma aus mit dem Rollator gehalten worden. Also da war wirklich, fand ich, keine Chance dabei, die irgendwie ein bisschen vielversprechender war. Und beide Teams, ja, schossen so den Ball ein bisschen vor sich hin, aber da passierte nicht so richtig viel in der ersten Halbzeit.
Ja, würde ich auch sagen, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe mir auch da eigentlich nur aufgeschrieben, dass ja die Jungs von Vegas eine gute Parade hatten, nachdem Daye einen Fernschusskracher aufs Tor gezogen hat, wo dann Arosa Reyna den Ball gut klären konnte, indem er nach rechts abgetaucht ist. Das war aber auch das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe für die erste Halbzeit.
Wie ging es denn in der zweiten Halbzeit weiter?
Man merkte ein Muster, das direkt in der 46. Minute begann, denn die Jungs von Vegas dachten sich, Vegas ist die Stadt des Glücksspiels und wir versuchen mal den Ball mit gut Glück und ordentlich Wumms aufs Tor zu schießen. Und das war diesmal nicht der Doppelwumms, sondern der Trippelwumms. Mehr möchte ich noch gar nicht dazu sagen. Denn auch hier ging es ja quasi klassisch los. Relativ kurz vom Strafraum gab es den Ball. Per schöner Hammer-Flugkurve fliegt der Ball recht mittig aufs Tor von Blanchett, der, glaube ich, gar nicht mit gerechnet hat, dass der Ball aufs Tor kommt. Denn an sich stand der Keeper recht souverän in der Mitte. Der Ball wird mit einer schönen Flugkurve, ich würde sagen, nicht perfekt im rechten Winkel, aber fast schon im rechten Winkel aufs Tor gejagt. Er konnte gar nichts machen, der Ball geht rein, 1-0 für Vegas und war, wie ich fand, schön geschossen, aber echt mit einer ordentlichen Prise Wumms. Also ich will nicht den Ball gehalten haben, weil mir dann die Hände abgeflogen wären.
Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass du als Keeper dann auch überrascht bist, nachdem es da in der ersten Halbzeit quasi diesen Nicht-Angriffspakt gab. Und dann wird er direkt am Anfang der zweiten Halbzeit gebrochen und dann fliegt da eine Rakete auf dein Tor zu. Kann man schon verstehen, dass da das Tor fällt. Ich würde ihm da keine Schuld dran geben. In der 50. Minute ist es ebenfalls Las Vegas, die einen Konter nutzen und sehr gut sehen, wie ihre Gegner aufgestellt sind. Und dementsprechend reicht ein guter Pass nach vorne. Und von da aus, auch wieder kurz vorm Strafraum, ist es dann recht einfach, aufs Tor zu schießen. Und da passiert wieder das Gleiche wie zuvor schon. Der Ball ist drin. Und ich glaube, es war wirklich wieder so fast aus gleicher Distanz, vielleicht ein kleines bisschen näher dran. Aber auch gut gemacht und den Konter in dem Fall sehr, sehr gut genutzt.
Mir ist noch eine gute Umschreibung fürs erste Tor eingefallen. Es ist quasi ein Schlenzer mit Kraft. Denn die meisten Schlenzer sind ja quasi technisch anspruchsvoll, mit nicht sonderlich viel Kraft, aber schön in einer schönen Flugkurve ins Tor geschossen. Das war quasi ein typischer Schlenzer, nur halt mit deutlich mehr Kraft, sodass der Ball ja nicht nur schön aussah, sondern einfach unhaltbar mit Wucht reingeflogen ist. Ich finde, das ist eine gute Umschreibung im Vergleich zum Gestammel vorher. Und ja, im Prinzip kann man das auch wieder fürs dritte Tor nehmen. Denn Valentin Noel kriegt den Ball kurz vorm Strafraum, an der linken Strafraumecke, läuft per Meter in die Mitte und haut auch dann da den Ball mit ordentlich Kraft unten rechts rein. Der Ball war so schnell, dass Blanchett quasi noch auf dem Weg gewesen ist, in die rechte untere Ecke, als der Ball schon unten reingezimmert worden ist. Auch hier wieder das gleiche Prinzip. Ball bis zur Richtung Strafraum geschlagen, entweder direkt draufgezogen, nach ein paar Schritten draufgezogen. Schönes Tor für Vegas, das ja spielentscheidende 3:0 in der 56. Und man kann sagen, die Chancenverwertung war echt gut. Also von 5 Torschüssen 3 zu verwandeln und das durch quasi dieselbe Idee, muss man erstmal so machen.
5 Torchancen in einer Partie, davon mindestens 3 aus der zweiten Partie, aus der zweiten Hälfte, sagt schon viel darüber aus, was da in der ersten Hälfte los war. Nämlich gar nichts. Wenn man sich die Tabelle ansieht, dann wird man feststellen, für Oakland ist es bis dato ganz okay. Sie hatten einen Sieg, 2 Niederlagen und einen Unentschieden. Damit irgendwas, ne, doch stimmt. Damit sind sie auf Platz 7 in der Tabelle. Besser vielleicht noch als erwartet. Wer weiß. Und für Las Vegas läuft es natürlich noch mal ein bisschen besser. Die haben bis dato 2 Siege und 2 Niederlagen und sind auf Platz 5 in der Tabelle. Klar, für beide Teams haben jetzt schon Niederlagen, aber da ist durchaus Potenzial. Sie sind noch in der Tabellenmitte und wenn sie ihre Fehler ausmerzen, kann es ja noch richtig weit nach oben gehen. Ich fand es irgendwie schon deshalb interessant, weil es 2 Teams sind, die ich nicht unbedingt in die Mitte platzieren würde, von der Einschätzung her. Aber bis dahin haben sie sehr wechselhafte Wochen noch, die durchaus positive Sternstunden haben.
Was mir da noch zu auffällt, ist, dass es bei Oakland ähnlich war. Letzte Saison war Oakland auch lange Zeit ein Mittelklasse-Team, bis sie dann echt abgerutscht sind. Bei Vegas fiel mir auf, dass sie einen Torwartwechsel hatten. Denn sie haben ja glaube ich, 3-4 Keeper, unter anderem einen Schweizer, und sind ja in die Saison mit Austin Bormel gestartet. Jetzt hatten sie sich auf Arozarena festgelegt, der auch das Spiel davor schon gespielt hat, und das scheint eine gute Entscheidung gewesen zu sein. Denn man holte sich A, eine weiße Weste und B, natürlich den Sieg.
Gehen wir mal in die nächsten Spiele. Am kommenden Wochenende gibt es nämlich 2 Spiele, die aus deutscher Perspektive, es sind sogar viel mehr Spiele, die aus deutscher Perspektive eine hervorragende Uhrzeit haben. Und das sind gleich 2 Spiele, die um 20 Uhr starten und 2 weitere Spiele, die um 22 Uhr starten. Die erste Partie ist der Detroit City FC gegen North Carolina FC um 20 Uhr. Und die zweite Partie ist Hartford gegen Miami FC. Miami bis dato gerade mal 1 Sieg, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen, während Hartford aktuell 2 Siege und eine Niederlage hat. Das könnten zwei interessante Spiele werden. Ich glaube, qualitativ zumindest die Hartford-Partie nicht die allerhochwertigste. Detroit, die ja zurzeit sehr gut aufgelegt sind, gegen North Carolina FC, die ja Hartford jetzt zuletzt geschlagen haben, da könnte man eventuell schon ein bisschen mehr Qualität erhoffen.
Ich kann noch kurz Louisville gegen Indy unterstreichen wollen, denn es wird die erste USA Championship-Partie sein, die bei CBS übertragen wird. Und das ist ein ziemlich großer Deal, denn die USL wurde vor ein paar Jahren noch ausschließlich auf YouTube übertragen, also auch lokal in den USA. Man war dann bei ESPN und hatte oft auch nur lokale Anbieter, die eben für die eigene Region ausgetragen haben. Und wenn dann mal Spiele vereinzelt beim großen ESPN und nicht ESPN Plus übertragen worden ist, waren das meistens dann ja die ganz krassen Derbys oder das Finalspiel. Und ähnlich letztes Jahr auch bei CBS Golasso und den anderen kleineren CBS-Sendern. Und wir haben jetzt das Lipa FC Derby, so heißt das Derby zwischen Louisville und Indy, das schon sehr, sehr lange bedauert. Und das wird bei CBS, dem Haupt-TV-Sender, USA-weit übertragen. Das ist ein ziemlich, ziemlich großer Deal. Denn die USL ist damit kein Nischenprodukt mehr so wirklich, sondern national im TV bei einem der größten Fernsehsender zu einer sehr guten Zeit zu sehen. Und das wird uns natürlich jetzt in Europa eher nicht krass interessieren, aber in den USA ist das eine sehr, sehr große Sache und bringt damit ordentlich Aufmerksamkeit und Reichweite. Statt eben nur mal bei ESPN Plus oder mal mit Glück im Finale groß zu sehen zu sein, als Derby im zur Hauptsendezeit auf einem großen Fernsehsender zu sehen zu sein.
Das stimmt. Die andere Partie, die um 22 Uhr läuft, ist Memphis gegen Orange County. Orange County zurzeit ja mit einem sehr, sehr starken Einstieg. Memphis hat da noch Potenzial nach oben. Welche anderen Spiele würdest du denn ansonsten empfehlen?
Da gibt es insgesamt drei spontan, obwohl eigentlich sogar vier. Es gibt davon drei zu guten Uhrzeiten. Die erste ist um 1 Uhr nachts auf Sonntag, Pittsburgh gegen Tampa. Auch wenn Pittsburgh aktuell kriselt, sind es immer noch nicht Supporter Shield, der USL Shield-Winner der letzten Saison, also das beste Team der regulären Saison. Mit Tampa trifft man auf ein Top-Team und ich glaube schon, dass es eine sehr torreiche Partie werden wird. Und nur eine halbe Stunde später startet Rhode Island gegen Charleston. Charleston als aktueller Vizemeister kommt als zweites Team überhaupt zu Rhode Island, die natürlich jetzt eine Revanche für die verkackte Partie gegen Tampa zeigen wollen. Und das dürfte auch sehr, sehr gut werden. Und das wird jetzt auch zeigen, ob Rhode Island gelernt hat. Weil wenn nicht, kriegen sie den Hintern versohlt von Charleston, die ja erst da vor kurzem New Mexico vom Platz gefegt haben.
Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Partie für Rhode Island. Deine Definition allerdings von einer guten Uhrzeit mit 1 Uhr nachts ist auch sehr hart. Welche Partien würdest du denn sonst noch empfehlen?
Bevor ich zu offensichtlichen Empfehlungen komme, möchte ich das Derby del Camino Real empfehlen, das Derby der Silberstraße. Und zwar trifft New Mexico auf El Paso. Beide Mannschaften, die an der historischen Silberstraße gelegen sind, treffen aufeinander, kamen ja damals zur selben Zeit in die USL, haben eine Rivalität gegeneinander und das dürfte auch eine sehr leidenschaftlich geführte Partie werden. Und wer sich vielleicht die Highlights von letzter Woche angeguckt hat, wo New Mexico Phoenix besiegt hat, was ja auch eine Derby-Partie ist, der weiß, dass die Jungs ordentlich on fire sind. Und daher, was für die Derby- und Rivalitäts-faszinierten Fans. Allerdings um 3 Uhr nachts, in der Nacht auf Sonntag, also vielleicht eine Partie eher zum Real-Life gucken beim Frühstückstisch.
Ja, oder wenn man aus dem Club kommt.
Oder so. Aber uhrzeittechnisch wirklich gut für deutsche Zeiten. Sonntagabend 11 Uhr, also 23 Uhr, Birmingham gegen Lexington. Birmingham, eigentlich ein gutes Team, aktuell ein bisschen krisend, treffen zu Hause auf die Jungs von Loudon. Loudon, früher DC United Farm Team, mittlerweile doch ein recht anständiges, eigenständiges Team, würde ich finde sehr offene Partie halten. in den letzten Jahren klares Kraftverhältnis für die Jungs von Birmingham. Und jetzt vielleicht mal ein schöner Sieg für Loudon. Und das um 23 Uhr am Sonntagabend. Also perfekt zum Wochenendausklang.
Durchaus. Mal sehen, wie sie spielen. Also es gibt da sie auch bisher finde ich sie immer noch sehr, sehr flexibel, was so ihre spielerischen Leistungen angeht. Es gibt so Spieltage, da sind sie sehr beeindruckend und dann gibt es so Spieltage, da merkt man, da ist noch Potenzial nach oben. Hast du ansonsten noch etwas?
Nein, tatsächlich nicht. Nur, dass man bedenken soll, wir sind noch, glaube ich, in Woche 5 der Liga. Das heißt, noch kann sehr, sehr viel passieren, qualitätstechnisch. Und daher vergesst nicht, dass wir noch in der Frühzeit sind und ihr euch daher noch keine Endprognosen machen braucht. Genießt daher eure ersten Eindrücke und denkt dran, wichtig, heiß zu sein, ist es erst kurz vor den Playoffs. Also seid nicht so böse, wenn euer Team vielleicht einen schlechten Tag hat. Noch ist man in der Findungsphase.
Na gut, die muss man dann aber rechtzeitig ablegen. Von uns soll es das für heute gewesen sein. Gebt uns wie immer gerne Feedback, entweder bei Twitter unter Box2Box oder auf Facebook unter US Soccer News. Wir verabschieden uns für heute und hören uns dann in der nächsten Woche wieder bei der 89. Folge von Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.